Faktencheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
Willkommen zu einer sehr spannenden, vielleicht auch schlimmen Folge. Mal schauen, was in den nächsten 25 bis 30 Minuten passiert. Es ist keine Playoff-Zeit. Daniel, wir haben keine Playoff-Zeit.
Noch haben wir keine Playoff-Zeit, aber es ist eigentlich unsere DEL2-Playoff-Folge, die wir jetzt machen sollten. So haben wir das zumindest abgesprochen. Also werden wir ein bisschen über Playoffs sprechen. Eigentlich wollten wir nur über Playoffs sprechen, aber leider müssen wir vor allem über die Playdowns sprechen, Manu. Was ist denn da passiert?
Der ESVK ist zum ersten Mal seit 2016, um genau zu sein, seit dem 10. August 2016 wieder in Berührung mit den Playdowns gekommen.
Ja, das ist die letzten Wochen, Monate muss man fast schon sagen, überhaupt nicht nach Gusto der ESVK-Verantwortlichen und sicher auch der Fans gelaufen. Man hatte nach einem relativ soliden Start in die DEL2-Hauptrunde, glaube ich so dann irgendwann, ja, Dezember, hat es angefangen, Manu, du nix, ne? Hat man so ein bisschen die Formkrise bekommen, hat dann reagiert. Noch Manager Michael Kreitel hat sich für einen Trainerwechsel entschieden, hat Daniel Jun ausgetauscht. Aber es ist nicht wirklich besser geworden. Im Gegenteil, Manu. Und wir haben an der Stelle schon mal kurz drüber gesprochen. Und bevor wir jetzt über die Aussichten für die Playdowns beim ESVK sprechen, nochmal ganz plakativ die Frage: Hat sich dieser Trainerwechsel ausgezahlt in Kaufbeuren?
Noch nicht. Also es ist erkennbar, dass im Spiel etwas mehr Struktur ist, aber es reicht halt noch nicht. Jetzt muss man dazu sagen, dass auch Leif Carlsen damit beschäftigt war, was sich schon die ganze Saison durchzieht. Es gab immer wieder Kranke, es gab immer wieder kleinere Verletzungen, es gab dadurch immer wieder Umstellungen. Dann passieren Dinge, die eigentlich im Eishockey nie passieren. Ein Ryan Valentini nach 5-6 Spielen wirklich super gut eingeschlagen. Er hat den Doppelpack beim 5-0-Sieg gegen Freiburg zum 2-0 gemacht. Verletzt sich im Pre-Game-Skate am Sonntag, muss an den Schultern operiert werden, ist raus, Saisonende. Das sind natürlich alles Dinge, die dann so eine Mannschaft irgendwann nicht mehr so gut wegstecken kann. Und deswegen hat sich der Trainerwechsel noch nicht bezahlt gemacht, wenngleich ich glaube, dass jetzt der Trainer nicht der hauptausschlaggebende Punkt ist.
Jetzt haben wir genügend in die Vergangenheit geschaut, denn die Folge soll ja eigentlich eine Playoff-Playdown-Vorschau sein. Unsere Glaskugelfolge, eine von zwei pro Saison. Oberliga haben wir vergangene Woche gemacht. Jetzt müssen wir vorausschauen. Es hilft ja alles nichts. Auch der ESVK muss vorausschauen. Es geht jetzt in der Playdown-Serie gegen Selb, gegen den Tabellenletzten. Manuel Weiß ist sehr, sehr nah dran am ESV Kaufbeuren. Er ist seit Wochen schon hoch alarmiert und schreibt mir gestern am Nachmittag eine WhatsApp: Ich gehe am Freitag nicht ins Stadion und schaue auch nicht auf den Live-Ticker, das schont meine Nerven.
Ich habe frei, also das muss man dazu sagen. Während dieser Eishockey-Saison gab es, glaube ich, 2 oder 3 Freitage, die ich komplett frei habe. Also wo ich nicht als Reporter arbeite und wo, das muss man ja vielleicht auch mal erklären, es gibt ja auch immer noch eine Person, die das Ganze dann quasi in die Zeitung, in die gedruckte Zeitung setzen muss.
Ja, auch da habe ich frei.
Und ich werde es mir nicht anschauen.
Du bist doch Eishockey-Fan, Manu. Jetzt beginnt die spannendste Zeit des Jahres und du gehst nicht nach Kaufbeuren zum Start in die Playdown-Serie. Worauf ich hinaus möchte, ist tatsächlich, wie angespannt sind denn die Nerven in Kaufbeuren aktuell, wenn du schon Nervenflattern hast?
Ja, ich glaube, dass bei vielen schon die Angst umgeht. Also das ist schon so. Ich würde auch mal behaupten, eigentlich sind die Joker-Fans genau das ja gewohnt. Bis 2015, 2016 war ja die alljährliche Playdown-Runde so sicher wie das Amen in der Kirche. Man war das gewohnt. Man hat sich teilweise im 7. Spiel der 2. Playdown-Runde irgendwie gerettet und gesichert. Irgendwie zumindest mir ist diese Kunst, das zu ertragen und auszuhalten, auch abhanden gekommen. Werde dann aber, so viel kann ich schon mal spoilern, dienstlicher Natur das Sonntagsspiel begleiten. Also ich werde mir das schon anschauen. Aber für mich ist diese Serie Ja, für mich ist diese Serie ein Mysterium. Das Freitagsspiel wird immens wichtig, das ist vollkommen klar. Jetzt muss man noch erklären, für Personen, die sich mit der DEL2 und dem Regularien nicht ganz so gut auskennt, und ich weiß, dass es da sogar ESVK-Fans gibt, die etwas rätseln, denn es wird maximal 6 Spiele geben. Das liegt daran, dass die DEL2 den besser platzierten etwas Vorteil verschaffen möchte. Und da gibt es eine Regel, die besagt, wenn du zwischen 11 und 20 Punkten Vorsprung hast, dann brauchst du als besser Platzierter nur 3 Siege, während Selb 4 Siege braucht. Das heißt, es könnte sein, dass Kaufbeuren diese Serie mit einem 3:3 Serienstand gewinnen kann. Und deswegen ist aber das erste Spiel am Freitag, dieses erste Heimspiel, so wichtig, weil somit könntest du quasi, da du ja einen Sieg schon Vorsprung hast, könntest du diese Serie klammheimlich auf 2:0 stellen.
Vielen Dank für diesen Einblick in das Regelwerk der DEL2. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Fakten und schauen auf die Tabelle. Hauptrunde. Es spielt der Tabellenelfte der ESV Kaufbeuren gegen den Tabellen-14, den letzten, die selber Wölfe. Kaufbeuren hat 65 Punkte geholt, das sind 1,25 Punkte im Durchschnitt pro Spiel. Die selber Wölfe liegen bei 0,94 Punkten. Die haben also nicht mal ein Pünktchen im Durchschnitt pro Spiel geholt. Die haben den Streak von zuletzt 4 Niederlagen in Serie und haben eine sehr, sehr, sehr schwierige Saison hinter sich. Manuel, muss man Angst vor diesen selber Wölfen haben?
Ja, ich gebe dir mal ein paar andere Zahlen. Wir schauen jetzt mal auf die Rückrundentabelle. Ich nenne sie mal so, nämlich die Tabelle des Spieltags 27 bis 52. Da haben wir die selber Wölfe mit 24 Punkten und einem durchschnittlichen Punkteschnitt pro Spiel von 0,92, während der ESVK auf 21 Punkte kommt mit einem durchschnittlichen Punkteschnitt von 0,81. Das heißt, nur die Rückrunde betrachtet, ab Spieltag 27 spielt der 13. selber gegen den 14. Kaufbeuren.
Muss ich auch erstmal sacken lassen. worauf wird es ankommen in dieser Serie, Manu?
Also zum einen, glaube ich, wird es eine eklige, harte Serie. Damit wird man umgehen müssen. Das muss man auch clever machen. Man muss eigene Verletzungen vermeiden. Es wird auf Nervenstärke ankommen. Ne? Der Druck ist ein ganz anderer. Du weißt, in dieser Saison musst du das letzte Spiel gewinnen. Vorteil selbst ist mit Sicherheit, dass der Standort, vielleicht nicht die Mannschaft, die jetzt da ist, aber der Standort sehr Playdown erfahren ist. Die haben das in den letzten Wochen schon gemacht. Die haben sich seit Dezember darauf vorbereiten können und die haben auch personell nochmal ganz gut nachgelegt. Ne? Auch wenn man hört, dass bei Selb keine Mannschaft auf dem Eis steht, sondern eher Einzelkönner. Sie haben schon Qualität in ihren Reihen. Vorteil ESV Kaufbeuren ist, sie sind eigentlich, und das haben sie gezeigt, auch diese Mannschaft zu mehr fähig, als sie momentan oder zuletzt gezeigt haben. Sie haben das vielleicht zuletzt nicht zeigen können, A, wegen mentaler Geschichten, B, wegen vieler kleinerer Verletzten und Krankheiten und so weiter. Wenn das alles wegbleibt, haben sie eine echte Chance. Und sie haben halt jetzt momentan noch den Heimvorteil. Und auch das ist ein Vorteil von Kaufbeuren. Kaufbeuren hat bewiesen, dass sie gegen deutlich stärkere Mannschaften auch mithalten können. Ich erinnere an Spiele wie Rosenheim. Ich erinnere an ein Spiel gegen Kassel, ausgenommen da die ersten 12 Minuten. Das waren alles Spiele, die man eng gestalten konnte und die man nur knapp verloren hat. Jetzt ist Selb mit Sicherheit eine leichtere Aufgabe als Rosenheim oder Kassel. Und demnach könnte man da schon meinen, dass 3 Siege möglich sind.
Du hast in der vergangenen Woche für allgäuerzeitung.de und für den Allgäusport einen Artikel geschrieben, den ich sehr, sehr interessiert gelesen habe, Manu, und der bei mir, der bei Weitem nicht so nahe dran ist am ESV Kaufbeuren. Ich verfolge das natürlich als Eishockey-Fan im Allgäu. Ich hoffe natürlich für die Allgäuer Vereine, dass sie möglichst gut abschneiden. Allerdings, was da geschrieben stand von dir, das hat bei mir so als langjährigen Beobachter der Eishockey-Szene schon so ein bisschen die Alarmglocken schrillen lassen. Ja, es war dieses letzte Heimspiel der Hauptrunde, ja, das gegen Freiburg verloren ging. Hinterher gab es Pfiffe von den Fans. Es gab einen Captain des ESVK, der sich damit überhaupt nicht einverstanden zeigte. Auch so ein bisschen, ja, auf die Fans geschimpft hat und gesagt hat, geht eigentlich gar nicht, wir müssen doch jetzt zusammenstehen. Es kam postwendend zurück. Der GmbH hat man sich auch nochmal Gedanken gemacht. Auch da ist sicherlich die nervliche Situation sehr, sehr angespannt. Also wenn ich das so durchgelesen habe, Manu, sind das doch alles so Sachen, ja, eine Mannschaft und Fans, die sich gegenseitig zerfleischen, angespanntes Nervenkostüm, also alles Sachen, die du jetzt eigentlich nicht brauchst in dieser Lage. Wie schlimm ist es? Wie schlimm ist die Situation? Und kann es gelingen, muss es jetzt nicht sogar gelingen, da nochmal, dass alle zusammenrücken und sich als Einheit präsentieren?
Ich fand die Aussagen von Simon Schütz direkt auf dem Eis nicht gut. Er hat sie 2 Stunden später mir gegenüber nochmal wiederholt, hat dann aber nochmal eine Nacht drüber geschlafen und hat ein Social-Media-Video aufgenommen, wo er schon auch gesagt hat, am Tag danach hätte er es so nicht mehr gesagt. Er hat sich so halb entschuldigt dafür und das ist zumindest in den sozialen Medien dann auch recht gut angenommen worden. Wenn ich sehe, was die Fanszene plant, dann wird es wieder ein alle in Rot gegen Selb Spieltag werden, dann glaube ich schon, dass dort klar ist, dass es jetzt nicht die richtige Zeit ist, irgendwelche Aussagen auf die Goldwaage zu legen. Klar ist aber, man sieht an diesen Aussagen, wie viel Druck und wie viel Emotionalität und vielleicht auch wie viel Frust sich da einfach angesammelt hat. Und wenn der dann mal nach dem 52. Spieltag abgelassen wird, dann ist das so, dann ist das zwar vielleicht nicht gut, aber wichtig ist es, dass man sich jetzt ab Freitag wieder im Reinen ist. Ich sehe die Probleme beim ESVK schon auch ein bisschen woanders. Also da gibt es schon unfassbar viele Baustellen. Du hast angefangen, wir haben einen noch sportlichen Leiter und noch Geschäftsführer, Michael Kreitel, dessen Vertrag wird nicht verlängert. Das heißt, der hat seinen letzten Arbeitstag am 30.04., der aber möglicherweise auch berechtigt sagt, ich habe doch keine Aufgabe mehr. Ja, ich will doch der neuen sportlichen Leitung, die sogar schon benannt ist, jetzt nicht im Weg stehen und noch Entscheidungen treffen, die quasi konträr sind zu denen, was die eigentlich vorhaben. Dann hast du mit dem Patrick Reimer einen sportlichen Leiter, der momentan noch U18-Bundestrainer ist, der beim ESVK erst am 1.5. anfängt. Und dann hast du in der obersten Führungsecke hast du 4 Personen im Beirat. 2 davon sind relativ neu. Wir hatten sie kurz vor Weihnachten im Podcast, da haben sie auch gesagt, wir müssen erstmal alles checken und wir müssen mal jeden Stein umdrehen. Also das heißt, auch dort hast du ein neu zusammengewürfeltes Gremium. Wichtig wird es sein, dass all diese Personen jetzt zu Ruhe und zu klaren Strukturen und zu wirklicher Besonnenheit finden, weil Aufregung bietet diese Serie an sich schon genug.
Du hast es in deinem Artikel mit dem Wort Machtvakuum umschrieben. Mit Fragezeichen, ob es denn das aktuell beim ESVK gibt, ein Machtvakuum. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt tatsächlich vor einer Playdown-Serie, also vor wirklich 3, 4 so entscheidenden Spielen, eine große Rolle spielen kann. Weil was will jetzt ein Beirat machen? Na, was will jetzt ein sportlicher Leiter in der Situation noch machen? Muss sich nicht jeder jetzt hinter dem Trainer versammeln oder zumindest 2, 3 Führungsspieler, die vorangehen und sagen, folgt uns, wir ziehen jetzt den Kahn aus dem Dreck?
Ja, das ist schon richtig, aber es muss halt auch jemand sein, der vorangeht, ne?
Siehst du da Probleme beim ESVK?
Nein, ich sehe da prinzipiell, ja, die Struktur ist halt nicht so vorhanden, wie sie in normalen Vereinen vorhanden ist. Also in einem normalen Verein ist da halt einfach der sportliche Leiter, mit dem du schon die ganze Saison über marschiert bist, der dir jetzt Ansagen macht oder nicht. Und dieser sportliche Leiter ist momentan halt nicht da oder er ist in Form von Patrick Reimer da, der aber halt offiziell erst am 1.5. beginnt. Patrick macht ja viel. Also das hört man, dass er sich auch wirklich bemüht und im Rahmen seiner Möglichkeiten, wie gesagt, er arbeitet noch beim DEB, hat da auch Aufgaben. Aber das ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem. Im Kern und im Grunde genommen aber hast du vollkommen recht, weil im Kern und im Grunde genommen geht es nur darum, dass sich diese Mannschaft jetzt am Riemen reißt, dass sie sich zerreißt, dass sie 120% gibt und dass sie den Karren, den sie selber in den Dreck gefahren hat. Und mir gefällt auch diese Aussage nicht so nach dem Motto, natürlich ist der ESVK erst in den letzten Wochen auf Platz 11 gepurzelt. Ja? Aber die Leistung eines Playdown-Teams, ja, zeigt der ESVK, wie du schon gesagt hast, eigentlich schon seit Weihnachten. Von dem her ist es dann letztlich auch nicht so überraschend. Was noch dazu kommt, ist so ein bisschen der ESVK fällt auch so von seinen Verhaltensweisen wieder zurück ins Jahr 2014, 2015. Ich finde das ganz spannend. Also der Verein hat ja eine echte Professionalisierung hingelegt. Da müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Es ist sensationell, was der auch budgettechnisch weiterhin kleine DL2-Verein alles geschafft hat. Kaum aber ist man dann mal wieder in einer schwierigen Situation, kommen so alte Verhaltensweisen im Umgang auch mit Personen wieder raus. Ne? Also dann treffe ich Personen aus dem Gestern, die mit mir nicht reden oder mich beschimpfen wegen Situationen von vor 10 Jahren, weil eben mal eine Frage zu kritisch war. Also all das kocht jetzt wieder hoch und all diese kleinen Kriege werden dann plötzlich wieder geführt. Das ist mit Sicherheit nicht gut für das Umfeld. Im Kern geht es darum, jetzt auf den Punkt die Leistung zu bringen. Und dafür wird Ruhe nötig sein.
Also was ich da schon mitnehme ist, die Nerven sind angespannt in Kaufbeuren, aber 10 Euro ins Phrasenschwein, entscheidend ist auf dem Platz. Also jetzt Gott verdammt nochmal zusammenreißen und selbst schlagen.
Ja.
Manu, wie geht's aus? Wie endet diese Serie?
Ja, ich hab mir schon die ganze Zeit gedacht, hoffentlich können wir jetzt noch 5 Minuten weiterreden, dass ich mich noch ein bisschen vor diesem Tipp drücken kann. Also um es ganz ehrlich zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich erinnere mich an unsere Prognosefolge von vor einem Jahr. Da stand Kaufbeuren vor der Playoff-Serie gegen Landshut und ich hatte damals gesagt, das schafft Kaufbeuren nicht. Habe daraufhin 1-2 Wochen später einen Anruf von Andi Becherer vom Co-Trainer bekommen, der mich auf die Aussage nochmal wirklich, wirklich freundlich hingewiesen hat. Deswegen sage ich jetzt, Kaufbeuren verliert die Serie gegen Selb und sage, Geschichte möge sich bitte wiederholen.
Okay, spannend, spannend. Dann müssen wir auf die zweite Playdown-Serie schauen, die auch morgen beginnt. Die Eispiraten Grimmitschau gegen den Vorjahresmeister, gegen die Eisbären Regensburg. Die hätte man da gar nicht erwartet, oder?
Nein, Regensburg hätte man so tief nicht erwartet, wobei für mich schon relativ klar war, also Regensburg als amtierender Meister, das ist ja übrigens auch eine Geschichte dieser DL2-Saison. Wir erleben jetzt Playdowns mit 3 letztjährigen Halbfinalisten. Bei den Regensburgern war klar, dass sie überhaupt nichts mit der Spitze zu tun haben werden. Max Kaltenhauser, der Erfolgstrainer, ist gegangen. Es war klar, dass der Nachfolger, der gekommen ist, dass der in unfassbar große Fußstapfen tritt und es entsprechend schwer haben wird. Die besten Spieler der Mannschaft sind gegangen. Also Regensburg war für mich eher immer ein Kandidat für die, sagen wir mal, für die untere Hälfte der Tabelle. Ja, dass sie jetzt wirklich so tief drinstecken, überrascht mich auch ein bisschen. Sie zeigen auch unter neuem Trainer nicht wirkliche Verbesserungen. Also sie haben ähnliche Probleme wie der ESVK, was Konstanz, Konzentration, Aufbauspiel und so weiter angeht. Während Grimmitschau sich zuletzt schon stabiler gezeigt hat und verbessert gezeigt hat. Deswegen glaube ich, dass diese Serie nicht zu null, aber schon an Grimmitschau gehen wird.
Wir haben auch die letzten 5 Spiele in Serie allesamt verloren, die Eisbären Regensburg, also überhaupt gar keinen Lauf, überhaupt nicht in Playdown-Form, muss man ganz klar sagen. Wäre ja schon ein Ding irgendwie, oder? Also irgendwie vor 3 Jahren aufgestiegen, damals im Finale der Oberliga gegen die Memmingen Indians, 2 Jahre später Oberligameister und im Jahr darauf vielleicht schon wieder der Fall in die Oberliga. Ganz, ganz krasse Achterbahnfahrt, die da in Regensburg gerade droht.
Ja, ja. Und das wäre ja dann, wenn es nach meinem Tipp laufen würde, auch die zweite Runde der Playdowns Kaufbeuren gegen Regensburg, wo ich aber wirklich glaube, dass Kaufbeuren es dann schafft. Auch übrigens, weil ich glaube, dass wenn man jetzt weiterarbeitet, dass Kaufbeuren, dass die Leistungskurve schon wieder nach oben zeigen würde und dass man sich auch mehr und mehr an die Playdowns gewöhnt, Entschuldigung, und dann gewinnt. Weshalb ich in dem Punkt sage, die Regensburger sind der sportliche Absteiger und Kaufbeuren spielt auch im nächsten Jahr DL2.
Also ich fahre gern mit Memmingen nach Regensburg in der Oberliga. Tolle Organisation, schöne Stadt. Was ich ehrlich gesagt nicht möchte, sind Oberliga-Derbys Kaufbeuren gegen Memmingen nächstes Jahr. Mann, Manu, was wäre da los? Was hätten wir da zu berichten und zu schreiben, wenn es sowas geben würde? Füssen auch noch mit dabei,
ja.
Aber ich glaube, man mag noch gar nicht so wirklich dran denken, oder?
Ja, sieh es mir ein bisschen nach. Man muss sich im Hintergrund damit befassen. Auch die sportlich Verantwortlichen müssen dieses Szenario zumindest irgendwo links in der Ecke liegen haben. Ich persönlich möchte jetzt aber eigentlich daran noch nicht denken. Da ist mir doch ein mögliches Spiel gegen die Düsseldorfer EG, gegen Krefeld und so weiter schon ein bisschen lieber.
Ist ja gut, ich schon jetzt deine Nerven. Du hast den Play-Down-Teil hinter dir. Ja. Ruh dich doch bitte am Freitagabend bei Spiel 1 während Spiel 1 ein bisschen aus, damit du dann am Sonntag mit gestellten Nerven weiter produzieren kannst. Lieber Manu, wir haben die Pre-Playoffs am Laufen aktuell. Die haben schon angefangen. Spiel 1 ist schon vorbei. Eine Mannschaft, eine Organisation, die eine unfassbar verrückte Saison hinter sich hat, sind die Blue Devils aus Weiden. Ihr erinnert euch, was alles passiert ist in Weiden. Na, gerade erst nach vielen Jahren den Oberliga-Aufstieg geschafft in die DEL2 und dann Ende vergangenen Jahres die Insolvenz des großen Hauptsponsors, der Ziegler Group, hinnehmen müssen, die da Millionenbeträge reingesteckt haben. Es war lange nicht klar, nachdem man so lange diesem Ziel DEL2 hinterhergelaufen ist. Jetzt hat man es geschafft. War lange nicht klar, kann es in Weiden überhaupt mit Eishockey, mit Profi-Eishockey weitergehen? Jetzt heißt es plötzlich, es gibt einen Investor aus Nordamerika, der einsteigt in Weiden. Und auf dem Eis, abseits dieser ganzen Unruhen, hat die Mannschaft aber ordentlich performt, oder?
Ja, ich würde es mal, wenn ich es ein bisschen drastisch formulieren darf, als diese Meldung der Insolvenz der Ziegler Group kam, ja, war dieser Standort ja Koma-Patient, sag ich mal. Ne? Du warst ja dem Tod näher als vielleicht im Leben. Und dann hast du aber auch nichts mehr zu verlieren. Ja, und genau so spielt die Mannschaft irgendwie seit dem Moment. Es gab dann ja und vermutlich intern noch etwas früher als extern erste Hinweise, dass es möglicherweise gelingen wird, den Standort zu retten. Und dann ist das wie so eine Art Wiedergeburt. Und so spielen die Blue Devils auch, ja. Also jetzt auch in dem Spiel, in dem ersten Pre-Playoff-Spiel gegen Bad Nauheim 6-5 nach Overtime gewonnen. Es war, passt irgendwie ins Bild, ja, dass diese Weidner dann natürlich die Verlängerung ziehen. Und deswegen glaube ich auch, dass sie Viertelfinalist werden in dieser Serie gegen Bad Nauheim. Und man muss, das muss man ehrlicherweise sagen, jetzt einen amerikanischen Investor an Land zu ziehen, wie auch immer diese Geschichte ausgehen wird. Ne? Auch das ist ja, es gibt ja immer mal wieder auch Geschäftsleute und Investoren, die investiert haben, wo am Ende sich dann zeigt, dass alles nicht so golden war, wie es zu glänzen schien. Aber zunächst mal muss man sagen, Hut ab. Und von dem her eigentlich eine optimale Saison für Weiden, so komisch das jetzt klingen mag.
Ich habe mit großem Interesse auf die Scorerliste, auf die interne der Blue Devils Weiden geschaut. Da steht nämlich ganz vorne zwei Akteure, übrigens auch sehr weit vorne in der Scorerliste der DEL2 gesamt. Zwei Akteure, die man aus Oberliga-Zeiten nur allzu gut kennt, Tyler Ward und Tomasz Rubesch, der viele, viele Jahre schon in Weiden ist, auch immer interner Topscorer in der Eishockey-Oberliga war. Jetzt wird mir ja immer erzählt, dass der Unterschied zwischen DEL2 und Oberliga so riesengroß sei, aber die beiden haben sich da verdammt schnell an die DEL2 gewöhnt, oder?
Ja, und man muss auch Folgendes sagen, also ich glaube schon, wenn man Weiden am Anfang gesehen hat, so die ersten 5 bis 10 Spiele, die mussten sich schon eingewöhnen, also der Unterschied ist schon da, ja. Aber sie haben das fantastisch gemacht und bitte sieh es mir nach, lieber Daniel, wenn ich jetzt nochmal mit meiner Rückrundentabelle komme, du wirst überrascht sein. In den letzten 26 Spielen dieser Hauptrunde hat Weiden 49 Punkte geholt und ist Tabellendritter. Oder um es anders zu sagen, sie haben in diesem Zeitraum nur 3 Punkte weniger geholt als der zweite Kassel und nur 5 Punkte weniger als der erste Ravensburg.
Ja. Und dann trifft voll und ganz zu das, was du gesagt hast, zu dritt eine Mannschaft auf, die eigentlich gar nichts mehr zu verlieren hat. Gut, dann haben wir den Tipp schon durch. Weiden macht es gegen Nauheim in den Pre-Playoffs. Zweite Pre-Playoff-Serie läuft bereits. Lausitz gegen Freiburg. Die Wölfe haben gestern den Stil geschafft, führen mit 1-0 in der Serie. Wie geht das denn aus?
Ja, Freiburg, total verrückte Saison, unfassbar viele Fehler im Management gemacht, 2 Trainerentlassungen, dann hat sich Peter Salmig selber an die Bande gestellt, hat sich dann selber auch wieder ausgewechselt. Eines seiner Spiele, die er noch gemacht hat, war dieses 5-0 des ESVK gegen Freiburg. Jetzt ist Martin Slukal als Trainer eingesetzt worden, den haben sie irgendwo gefunden. Ja, und seitdem läuft es einfach. Also Freiburg hat ein echtes Rennen hingelegt. Sie sind am Ende noch von Platz 11 auf Platz 9 geklettert. Jetzt machen sie das und demnach diesen Schwung werden sie mitnehmen und sind ebenfalls im Viertelfinale.
Ja, diese Episode mit Michael Nemirovski, den sie da aus der Oberliga aus Höchstadt von der Trainerbande weggelotst haben, die ging ja völlig in die Hose nach während der Saison. Das waren ja keine 2 Monate, glaube ich, ne?
Richtig, das ging ebenso in die Hose wie dann die Idee, dass Salmik selbst als Sportleiter und Trainer die Saison zu Ende bringt. Immerhin, man hat es rechtzeitig erkannt und hat rechtzeitig reagiert und hat rechtzeitig dann auch noch was gerissen. Und Freiburg hat jetzt auch hier wieder mit Blick auf die Hauptrundenspiele 5 Siege in Folge eingefahren und jetzt eben auch in den Pre-Playoffs den Auswärtssieg geschafft.
Okay, dann sind deine Pre-Playoffs-Tipps. Entschuldigung, genau. Du wolltest noch was sagen.
Ja, genau. Ich wollte jetzt ins Viertelfinale gehen, weil wenn wir nach meinen Tipps gehen, kämen wir dann auf das Duell Kassel gegen Freiburg.
Da wollen wir gleich dabei bleiben. Magst du gleich da was dazu sagen? Denn ich höre ja noch in meinen Ohren klingen noch deine Worte von vor 4 Wochen, von unserem vorletzten Podcast, mit unserem Eishockey-News-Experten. Als wir auch über die DL2 und im Speziellen über die Situation mit Michi Kreitel bei Kaufbeuren gesprochen haben, da hat der Herr Weiß gesagt, Kassel steigt auf gar keinen Fall auf und wird nicht Meister. Bleibst du dabei? Sind halb Hauptrunden Erster geworden dann, nachdem du das gesagt hast.
Richtig, ja, ich hab Kassel, also du siehst, ja, die Macht meiner Worte. Lass es uns Stück für Stück machen. Ja, also Kassel steht besser da, als ich denke, und Kassel wird auch gegen Freiburg gewinnen. Die Freiburger werden da an ihre Grenzen stoßen, werden dann aber nach einer Viertelfinalserie sehr erhobenen Hauptes in die Sommerpause gehen können. Denke ich. Gleiches ist dann für eine Serie, die heißt Krefeld gegen Weiden. Die mag relativ klar und eindeutig klingen, aber auch hier muss man sehen, ne, wenn man nur auf die Rückrunde schaut, Krefeld 42 Punkte, Weiden, wie angesprochen, 49 Punkte. Da sieht man also, dass sie zumindest von der Form her wirklich eine ausgeglichene Serie sind. Ich würde aber sagen, aufgrund der individuellen Klasse sehe ich Krefeld dann schon im Halbfinale und Weiden somit auch als sehr, sehr stolzen Viertelfinalisten ausscheiden.
Ja, da gehe ich natürlich mit dir. Also Krefeld zuletzt auch wieder mit einer Streak, 5 Siege in Serie, kommen glaube ich schon, sind jetzt schon in Playoff-Form, haben natürlich auch einen Trainer, der genau weiß, wie man zu dieser Zeit einer Eishockey-Saison seine Mannschaft in Bestform kriegt. Also denen traue ich schon auch einen richtigen Run zu. Dann haben wir die nächste Serie, Ravensburg-Landshut, ne?
Ravensburg-Landshut, ja, wirklich eng. Ich glaube, dass es Ravensburg macht. Ich halte Ravensburg, die ja quasi in der Rückrunde auch Tabellenführer und Rückrundenmeister geworden sind, zuletzt 3 Siege in Folge. Die einzige Mannschaft, die in der Rückrunde über 100 Tore geschossen hat, da steckt richtig Potenzial drin und deswegen gehe ich mit Ravensburg.
Ja, bin ich 100% bei dir. Also ich habe schon so viele tiefe Playoff-Runs bis ins Finale, bis zu Meisterschaften der Tower Stars Ravensburg auch live miterleben dürfen. Meistens dann, wenn die Memmingen die Saison vorbei ist, fährt man noch so ein bisschen die A96 runter, schaut sich in Ravensburg noch die Playoffs an. Das ist einfach so eine Organisation, die Playoffs kann. Durch und durch. Und ich glaube, dass die auch wieder richtig weit kommen können. Aber auch Landshut mit Heiko Vogler, der ja gefühlt jede Saison 5-mal vor einer Entlassung steht, schon auch wieder eine sehr, sehr respektable Saison, oder?
Ja, absolut. Steh auf Männchen, Heiko Vogler. Man muss ihm, ob des ganzen Gegenwindes, wirklich auch Respekt zollen, was er da wieder geleistet hat. Unabhängig davon, wie er sich in diesem Jahr manchmal, und das wird er, wenn er das hört, jetzt auch vielleicht verstehen, wie er sich manchmal in Kaufbeuren in der Pressekonferenz gegeben hat, muss man ihm Respekt zollen.
Dresden gegen Rosenheim. So, da bin ich jetzt sehr drauf gespannt tatsächlich, weil du hast Dresden, glaube ich, sogar so schon ein bisschen als Meisterkandidat mal zeitweise angesehen.
Ja. Und nach der Aussage ging es bergab. 5 Spiele in Folge verloren. Spielen jetzt gegen Rosenheim, die, finde ich, eine der Überraschungen dieser Saison sind. Also natürlich mit den finanziellen Mitteln, die Star Bulls haben, war klar, dass sie sich steigern werden in dieser Saison, dass sie die Saison dann aber so gut abschließen, muss man auch da sagen, da ist vieles richtig gelaufen. Sie haben jetzt auch mit ihrer Top-Reihe verlängert, mit Järveleinen und Co. Also da entsteht richtig was. Dresden gegen Rosenheim wird eine enge Serie. Ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall 6 oder 7 Spiele werden. Und auch wenn es momentan nicht danach aussieht, glaube ich, dass die Dresdner irgendwie in dieser Serie den Knopf erwischen, den Schalter umlegen können und sich irgendwie ins Viertelfinale durchwursteln. Ist aber nur ein Gefühl. Nochmal, wer jetzt nur auf die Zahlen schaut, sieht es vielleicht anders und kann auch recht haben.
Damit ich hier jetzt nicht immer so die Rolle des nickenden, zustimmenden Daniels einnehme, der in Ehrfurcht erstarrt, ob deiner Expertise zur DEL2. Widerspreche ich dir jetzt einfach mal. Ich tippe was anderes. Ich sage, die Dresdner verzweifeln reihenweise an Oskar Audio, diesen Teufelskerl, den besten Torhüter für mich in der DEL2. Und der wird Rosenheim ins Halbfinale bringen.
Wie es auch ausgeht, der Sieger dieser Serie bekommt es mit Kassel zu tun im Halbfinale.
Tolle Serie, ja. Egal gegen wen, ja.
Egal gegen wen, wären das, glaube ich, richtig schöne Spiele mit starken Torhütern. Um dich zum Verzweifeln zu bringen, sage ich, Kassel wird im Mai auf meiner Liste Finalist.
Okay. Zweites Halbfinale wäre dann
Ravensburg gegen Krefeld.
Richtig.
Dann mein zweites Halbfinale. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Clou. Also jetzt muss ich das vorwegnehmen. Ich hatte in der letzten Podcast-Folge am Ende, glaube ich, gesagt, es wird um ein Wiedersehen gehen. Also ich sage, in dieser zweiten Serie wird sich Ravensburg durchsetzen, eben aufgrund des ungemeinen Potenzials, was ich in diesem Team sehe. Und dann hätten wir eine Finalserie Kassel gegen Ravensburg. Und lieber Daniel, wenn wir da auf die Trainer blicken, ist das ein ganz, ganz, ganz besonderes Duell, dass man sich, glaube ich, gar nicht besser hätte, also ein Drehbuchautor hätte das ja gar nicht besser schreiben können. Denn Trainer von Ravensburg ist ein gewisser Bohuslav Zuber. Und jener Bohuslav Zuber wäre eigentlich auch ganz gern letztes Jahr mit Kassel in die Playoffs gegangen, wurde dann aber in Kassel entlassen. Den Aufstieg haben sie nicht geschafft. Und jener Bohuslav Zuber könnte in diesem Jahr nach meiner Prognose mit seinen Tower Stars und den Huskies im Finale stehen.
Bo Zuber will es seinem Ex-Team, seinem Ex-Verein heimzahlen, meinst du? Könnte genauso kommen, ja. Ich bin so ein bisschen, mein Gefühl sagt Krefeld. Nicht Ravensburg tatsächlich. Wie gesagt, ich traue Ravensburg in den Playoffs prinzipiell immer alles zu. Ich glaube aber, dass Krefeld dieses Jahr an den entscheidenden Stellschrauben gedreht hat. In der Mannschaft und auf der Trainerbank, um vielleicht wirklich den ganz tiefen Run bis ins Finale zu machen. Mich würde jetzt auch ein Finale Kassel gegen Krefeld nicht überraschen, aber dich wahrscheinlich auch nicht, ne?
Nein, auf Gottes Willen, also das ist ganz eng und du siehst ja, wie schnell sich in dieser DL2 alles drehen kann. Also da sieht in 3 Wochen die Welt wieder ganz anders aus. Übrigens ja auch in Kaufbeuren ist das möglich, ne? Von dem her, wir tippen ja jetzt Spiele, die in 5-6 Wochen stattfinden und ein Meister, der Ende April gekürt wird. Wenn es jetzt nach meinem gesponnenen Ding geht, wäre es ein Finale Kassel gegen Ravensburg und dann sehe ich den Sieg in Ravensburg und somit Augsburg und Düsseldorf gerettet. Wobei ich auch sagen muss, DL2-Spiele gegen Düsseldorf, das hätte schon was.
Und Augsburg muss jetzt doch irgendwann mal nicht nur immer ein paar Kisten Bier nach Ravensburg schicken, wenn das so weitergeht oder wenn es tatsächlich so kommen würde, sondern die müssten ja eigentlich jetzt irgendwann mal eine ganze Bierpipeline von Augsburg übers Allgäu bis nach Oberschwaben legen lassen, oder?
So sieht's aus, ja. Also da steht man dann langsam tief in der Schuld. Wie gesagt, wenn es so kommt, und es wäre aber natürlich schon irgendwie auch wieder so eine, ja, es wäre ein komisches Ereignis, weil prinzipiell hast du da oben ganz viele Mannschaften, ne? Dresden, Kassel, Krefeld, jeder will aufsteigen, jeder könnte aufsteigen. Wenn es dann wieder Ravensburg werden würde, die nicht aufsteigen können, das hätte schon, wäre schon auch irgendwas zum Schmunzeln. Aber ja, jetzt schauen wir mal. Wie gesagt, so eine künftige DL2 mit Düsseldorf und vielleicht Heilbronn oder Bietigheim mit dazu, würde mir schon auch sehr, sehr gut gefallen. Natürlich hauptsächlich dann, wenn ich mich auch damit befassen darf.
Und sehr schön
mit Memmingen.
Na, das tue ja ich. In der Zwischenzeit mache ich mir mal Gedanken und skizziere mal den tatsächlichen möglichen Verlauf einer solchen Bierpipeline aus Augsburg nach Ravensburg auf, ob die tatsächlich durchs Allgäu mit einem kleinen Zacken laufen könnte, ob ich die auch anzapfen dürfte. Das finde ich heraus.
Ja, du, ich würde ganz gerne ganz kurz, bevor wir Schluss machen und bevor wir die Pucks fallen lassen, noch einen Held der Woche, hieß das so? Unsere frühere Rubrik, die eingeschlafen ist, hieß Held der Woche?
Hier schlafen keine Helden ein. Schieß los.
Ja, würde ich gerne küren und ich würde zu meinem persönlichen Held der Woche gerne Schorsch Holzmann machen. Schorsch Holzmann hat nach dem Saison aus seiner Füssener ein Interview gegeben, das mich, um ehrlich zu sein, zum Schmunzeln gebracht hat. Er hat sich ein bisschen beklagt über das Auftreten seiner Mannschaft und über den Fitnesszustand und vielleicht auch über die professionelle Einstellung mancher Spieler und hat dann sinngemäß gesagt, sie sollen doch nach Pfronten gehen, ja, da können sie mit einer Kiste Bier ins Training kommen. Das Ganze hat dann darin gegipfelt, dass sich Schorsch Holzmann in einem Social-Media-Video für diese Aussage entschuldigt hat, weil er damit vielleicht ja auch zu Recht Gefühle verletzt hat. Also ich gehe nicht davon aus, dass im Pfronten die Trainingsbedingung ist, dass du da eine Flasche Bier vorzeigen musst, damit du überhaupt trainieren darfst. Das nicht. Ich will aber nur sagen, manchmal sind solche überspitzten, lustig gemeinten, harten Aussagen auch so ein bisschen das Salz in der Suppe. Ich weiß nicht, ob es diese Entschuldigung in der Form wirklich gebraucht hätte. Andererseits wäre es vielleicht auch nicht so schlimm gewesen, wenn der Schorsch einfach keinen Vereinsnamen genannt hätte, sondern einfach von den Niederungen des Eishockeys gesprochen hätte oder von unterklassigen Vereinen oder was auch immer. Die Aussagen fand ich jetzt eigentlich, mich haben sie belustigt ein bisschen.
Ja, ich bin komplett bei dir, komplett bei dir. Diese Pressekonferenz war legendär, ne? Vor allem, weil du, wenn du es dir zweimal angehört hast, hast du auch genau gehört, was er sagen will, ne? Also es ging gar nicht darum, irgendwie Lechbruck oder Pfronten despektierlich zu behandeln, sondern er hat eigentlich seinen Vereinsoberen in den Füßen. Wir sollten mal einen Podcast mit Jogi Noack machen, wie er diese Aussagen eigentlich verstanden hat, weil das war nämlich tatsächlich der Einzige, der hinterher vielleicht tatsächlich ein bisschen eingeschnappt hätte sein dürfen. Aber er hat seinen Vereinsoberen in den Füßen, glaube ich, sehr deutlich gemacht, worauf es jetzt im Sommer ankommt und was passieren muss, damit in Füssen es auch in der Oberliga dauerhaft weitergehen kann und man mithalten kann mit den bescheidenen finanziellen Möglichkeiten. Ja, ich glaube, in Fronten war man da wenig pikiert. Ich glaube, eher in Lechbruck sind die Aussagen so ein bisschen auf wenig Gegenliebe gestoßen. Aber Leute, wir sind im Eishockey. Für Profispieler, für Profis, die sich jahrelang in den höheren Ligen tummeln, ist eigentlich alles ab Oberliga, wahrscheinlich schon definitiv ab Bayernliga, Bierliga. Ja, wir hatten Joey Vollmer mal hier im Podcast, ne? Der kam damals vom EHC München in die Niederungen und als ihm sein Agent vorgeschlagen hat, nach Memmingen zu gehen, hat er gesagt, was soll ich denn in der Bierliga? Also, legen wir das nicht so auf die Goldwaage. Das heißt halt so. Und ich fand genauso wie du diese PK vom Eisenschorsch sehr, sehr erfrischend und schön zuzuhören.
Und Eisenschorsch hat noch viel zu gewinnen. Die U20 spielt um die Zweitligameisterschaft in deren Playoffs am Wochenende, unter anderem in Essen. Auch das soll nochmal erwähnt werden, weil die Füssner U20 da auch schon lange nicht mehr an so einen Erfolg rangeschmeckt hat.
Sehr schön.
Somit kommen wir mit dem Ende dieses Podcasts noch ein bisschen näher an den Beginn der wirklichen Spiele. Ja, schauen wir mal.
Ja. Ich wollte dich gerade ermahnen, nicht mehr allzu lang zu reden, denn wir sind bei 38:25 gleich, was die Länge dieses Podcasts anbelangt. Genauso lang waren wir bei der Oberliga-Playoff-Vorschau vergangene Woche. Soll noch jemand sagen, wir behandeln die Ligen und die Vereine im Allgäu unterschiedlich? Nein, ihr bekommt alle genauso viel Raum bei uns und wir drücken natürlich allen Allgäuer Vereinen, die noch im Spielbetrieb sind, egal ob dem ESVK in der DL2, dem ECDC Memmingen in der Oberliga, dem EV Lindau übrigens auch in der Oberliga und allen darunter in den sogenannten Bierligen. Alle Daumen, dass sie möglichst weit kommen und den Beginn der Sommerpause noch weit hinauszögern.
In diesem Sinne sagen wir Dankeschön und Tschüss. In der nächsten Folge, die dann demnächst erscheint, folgt dann die offizielle Entschuldigung von Daniel Halder über die Begrifflichkeit Bierliga. Da freue ich mich schon sehr drauf und sage bis zum nächsten Mal.
Versprochen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.